Aus Jakarta, Voice of Indonesia in deutscher Sprache präsentiert Ihnen die Nachrichten, aktuelle Informationen und ein Unterhaltungsprogramm aus Indonesien. Jeden Tag können Sie unsere Sendung über die Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id hören. Voice of Indonesia, aus Indonesien für die Welt. From Indonesia to the
world. Voice of Indonesia in deutscher Sprache. Hallo, liebe Zuhörer, wie geht es Ihnen? Ich freue mich darüber, Sie heute in 60 kommenden Minuten zu begleiten. Einige Programme werden wir Ihnen präsentieren. Das Programm beginnt mit den Nachrichten. Danach folgen der Kommentar und andere leichte Informationen sowie Unterhaltungsmusikprogramm der indonesischen Lieder. Nun hören Sie die Nachrichten. Bleiben Sie bei uns, Voice of Indonesia, aus Indonesien für die Welt, auf der Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id/German hören.
Here is Voice of Indonesia in Jakarta mit den Nachrichten. Sie hören zunächst die Schlagzeilen. Durch eine virtuelle Veranstaltung wohnten Präsident und First Lady Indonesiens dem Nationalen Kindertag bei. 99 Flüchtlinge in Aceh sind offiziell vom UNHCR geschützt. 100 Beatmungsgeräten aus den USA ist in Indonesien eingetroffen. Indonesien schließt das Abkommen über Reisekorridore mit den Vereinigten Arabischen Emiraten ab. Indonesien und Südkorea entwickeln den Covid-19-Impfstoff. Indonesischer Staatsminister sagt, die Regierung priorisiert weiterhin die Gesundheit. Nun hören Sie die Nachrichten in Einzelnen. Bei der virtuellen Feier des Nationalen Kindertages, die am Donnerstag, dem 23. Juli stattfand, riefen Präsident Joko Widodo und First Lady Iriana die indonesischen Kinder auf, bei der Umsetzung von Gesundheitsprotokollen stets einen disziplinierten Ansatz zu verfolgen, um die Übertragung der neuartigen Coronavirus-Krankheit während der Pandemie zu verhindern. In der Zwischenzeit riet First Lady Iriana den Kindern, ihre Hände nach dem Spielen und Lernen immer mit Seife und fließendem Wasser zu waschen. Iriana rief auch die indonesischen Kinder auf, die Masken zu tragen, während sie sich ins Freie wagten und die Menschenmenge steuerten. Der Präsident und die First Lady ermutigten die Kinder in ganz Indonesien, neue Gewohnheiten zu lernen. An dem Nationalen Kindertag 2020, der virtuell über die Zoom-Anwendung abgehalten wurde, nahmen 329 Vertreter aus 34 Provinzen, 69 Vertreter des Kinderforums und 44 Künstler an dem Programm Happy Concert at Home teil. Insgesamt 99 Rohingya-Migranten, die aus Myanmar kamen und Mitte Juni in Aceh gerettet wurden, sind offiziell Flüchtlinge geworden. Der Flüchtlingsstatus basiert auf dem Schutzmandat der Flüchtlingsagentur der Vereinten Nationen UNHCR in Indonesien. Dies sagte die indonesische Außenministerin Retno Marsudi am Donnerstag, dem 23. Juli, in einer virtuellen Pressekonferenz aus Jakarta. Die Flüchtlinge bestehen aus 72 Frauen, oder 31 Erwachsene und 41 Kinder, und 27 Männern, oder 16 Erwachsene und 11 Kinder, wurden für gesund erklärt und auf nichts reaktives Covid-19 getestet. Laut Ministerin Retno wird die Überwachung des Covid-19-Protokolls weiterhin angewendet, insbesondere bei der Interaktion zwischen den Rohingya-Flüchtlingen und lokalen Gemeinschaften in Lok Semawe, Aceh. UNHCR und UNICEF führten speziell für die Kinder Zinsbewertungstests durch und leisteten psychosoziale Unterstützung mit Hilfe mehrerer in diesem Bereich erfahrener Nichtregierungsorganisationen. 100 beatmungsgeräte aus den USA sind am Mittwoch, den 22. Juli, in Indonesien eingetroffen. Die indonesische Außenministerin Retno Marsudi erklärte am Donnerstag, dem 23. Juli, auf einer virtuellen Pressekonferenz in Jakarta, dies sei die erste Phase des Versands von insgesamt 1000 Beatmungsgeräten, die schrittweise eintreffen würden. Die Lieferung der Beatmungsgeräte aus den USA war das Ergebnis von Gesprächen zwischen Präsidenten Joko Widodo und Präsidenten Donald Trump im vergangenen April. Neben den USA erhielt Indonesien auch die Unterstützung von der australischen Regierung in Form von 100 Beatmungsgeräten. Die Regierung wird die Beatmungsgeräte aus Australien, die am 21. Juli in Jakarta eingetroffen sind, dem Leiter der Indonesian Agentur für den Katastrophenschutz BNPB als Vorsitzender der Einsatzgruppen für die Bewältigung der COVID-19-Pandemie übergeben. Bisher hat Indonesien mit 11 Ländern, 12 internationalen Organisationen und 97 Regierungsorganisationen bei der Bewältigung der globalen Pandemie zusammengearbeitet. Indonesien und die Vereinigten Arabischen Emirate führten abschließende Gespräche, um die Vereinbarungen über Reisekorridore zu treffen, um wichtige Geschäftsreisen sowie offizielle und diplomatische Besuche zu ermöglichen. Der Reisekorridor ist eine begrenzte, grenzüberschreitende Öffnung mit anderen Ländern, von denen jedes einen Covid-19-Fall hat. Dies sagte die indonesische Außenministerin Retno Marsudi am Donnerstag, dem 23. Juli, in einer virtuellen Pressekonferenz aus Jakarta. Ministerin Retno betonte, dass die Anwendung von Gesundheitsprotokollen zum Zeitpunkt der Abreise und Ankunft bei jeder Diskussion über Reisekorridorvereinbarungen mit den Vereinigten Arabischen Emiraten immer eine Priorität der indonesischen Regierung sei. Mit dieser Anordnung des Gesundheitsprotokolls kann die Sicherheit und Gesundheit des Reisenden gewährleistet werden, ohne dass 2 Wochen lang eine Quarantäne erforderlich ist. Gleichzeitig führt Indonesien Gespräche mit mehreren anderen Ländern, darunter auch mit ASEAN-Mitgliedern, über die Reisekorridore. Neben der Zusammenarbeit mit China kooperiere Indonesien über das indonesische Pharmaunternehmen Kalbe Pharma mit der südkoreanischen Firma Genexin, um einen COVID-19-Impfstoff zu entwickeln. Die Zusammenarbeit zwischen Kalbe Pharma und Genexin aus Südkorea basiert auf einer DNA-Impfstoff-Plattform. Dies sagte die indonesische Außenministerin Retno Marsudi am Donnerstag, den 23. Juli, in einer virtuellen Pressekonferenz in Jakarta. Laut Retno habe die indonesische Botschaft in Seoul seit letztem Juni die Diskussion über die Zusammenarbeit zwischen den beiden Unternehmen unterstützt. Genexin führe bis nächsten August die erste klinische Testphase mit dem COVID-19-Impfstoff in Südkorea durch. Die zweite klinische Testphase solle kommenden September oder Oktober in Indonesien beginnen. Die Einzelheiten der Zusammenarbeit zwischen Kalbe Pharma und Genexin in der Impfstoffentwicklung würden derzeit noch erörtert werden. Zu den Diskussionsthemen gehörten die Anzahl der Probanden für die zweite klinische Testphase und weitere Vereinbarungen für Abläufe, die geplant seien. Der indonesische Staatsminister Pratikno erklärte, die Regierung stelle weiterhin den Umgang mit Covid-19 im Gesundheitssektor in den Vordergrund trotz der Bemühungen um eine wirtschaftliche Erholung. Pratikno fügte in seiner Erklärung am Mittwoch, den 22. Juli, im Präsidentenpalast in Bogor hinzu, die Regierung sei nun in der Phase der Vorbereitung für einen Impfstoff. Staatsminister Pratikno sagte dies nach der Veröffentlichung der Präsidialverordnung Nummer 82, die von dem indonesischen Präsidenten Joko Widodo am 20. Juli unterschrieben wurde. Diese Verordnung ging an das Nationale Komitee zur Steuerung des Coronavirus COVID-19 und der nationalen Wirtschaftserholung. Laut Pratikno sei die Präsidialverordnung ein Konzept des indonesischen Präsidenten, das ein ausgewogenes und integriertes Vorgehen mit Gesundheit und Wirtschaftskraft sicherstellen solle. Liebe Zuhörer der Voice of Indonesia, nun hören Sie die aktuellen Kurswerte. Der Euro liegt heute bei 16.974,99 Rupiah. Der Schweizer Franken erzielte einen Kurswert von 10.788,44 Rupiah. Der US-Dollar stand heute bei 14.669 Rupiah. Und nun zum Wetter. Jakarta am heutigen Mittag ist sonnig, bei einer Temperatur von 25 bis 33 Grad Celsius. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 65-80%. Das waren die Nachrichten der Voice of Indonesia in Jakarta.
Wenn Sie Fieber oder Erkältung haben, sollten Sie einen Mundschutz oder Maske tragen.
Voice of Indonesia.
Liebe Zuhörer, unser Kommentar behandelt heute das Thema Bedrohung der Rezession wegen des Covid-19 gelesen von Sri Unon. Liebe Zuhörer, nach dem Kampf gegen die Covid-19-Pandemie seit Dezember 2019 betreten viele Länder nun die Rezessionphase. Australien hat angekündigt, dass das Wirtschaftswachstum des Landes sich reduziere und das Haushaltsdefizit das größte seit dem Zweiten Weltkrieg sein würde. Dieser Zustand passiert aufgrund der Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie, die die Welt infiziert hat. Von der AFP zitiert wurde, sagte die australische Regierung, dass das Bruttoinlandsprodukt BIP des Landes im zweiten Quartal 2020 oder in der Zeit von April bis Juni 2020 um 7% geschrumpft habe. Diese Kontraktion hat das Potenzial, Australien zum ersten Mal seit fast 3 Jahrzehnten zu einer wirtschaftlichen Rezession zu bringen. Der australische Finanzminister Josh Frydenberg sagte, dass das Haushaltsdefizit sich steigen werde und die australische Regierung etwa 289 Milliarden australische Dollar für wirtschaftliche Anreize gewährt habe, um das Land vor den Auswirkungen der Pandemie zu schützen. Diese Finanzierung umfasst die Unterstützung für Arbeitnehmer, Unternehmer und Rentner. Die Arbeitslosenrate in Australien beträgt derzeit 7,4% seit 2 Jahrzehnten und wird voraussichtlich im Dezember 2020 etwa 9,3% ihren Höhepunkt erreichen. Neben Australien hat Südkorea im zweiten Quartal offiziell eine Rezession erlebt. Dies ist der schlimmste wirtschaftliche Rückgang des Landes seit mehr als 2 Jahrzehnten geworden, da der Export aufgrund der Krise der Coronavirus-Pandemie stark zurückgegangen ist. Singapur ist auch offiziell von einer Rezession betroffen. Aufgrund der Pandemie des Coronavirus Covid-19 hat das Land in 2 folgenden Quartalen ein Minuswirtschaftswachstum verzeichnet. Der Exekutivdirektor des Instituts für Entwicklung von Wirtschaft und Finanzen INDEP, Tauhid Ahmad, sagte in Jakarta, dass die Länder der Europäischen Union EU voraussichtlich im zweiten Quartal 2020 eine Rezession erleben werden. Die Rezession kann viele Auswirkungen haben, wie viele Menschen verlieren ihren Arbeitsplatz und haben Schwierigkeiten, Möglichkeiten und neue Promotion zu erhalten. Es gibt wenige vorhandene Arbeitsstellen für neue Absolventen, die nach einem ersten Job suchen. Die Arbeiter werden möglicherweise keine Gehaltserhöhung erhalten und müssen länger arbeiten oder einen Lohnabzug erhalten. Es ist zu hoffen, dass die Regierungen auf der ganzen Welt bereit und in der Lage seien, vor der wirtschaftlichen Rezession wegen der Covid-19-Pandemie zu bestehen. Damit können die verursachten Nebenwirkungen minimiert und nicht unnachhaltig werden. Liebe Zuhörer, soweit der Kommentar.
Liebe Hörerinnen und Hörer, einige historische Ereignisse passierten am 24. Juli in einigen Teilen der Welt wie folgt. 1903 und 20 im Vertrag von Lausanne nach dem türkischen Befreiungskrieg werden die Bestimmungen des nach dem Ersten Weltkrieg geschlossenen Vertrags von Sevres revidiert und die Grenzen zwischen der Türkei und Griechenland neu festgelegt. Dabei werden auch ethnische Säuberungen auf beiden Seiten legitimiert. Der Vertrag von Lausanne wurde am 24. Juli 1923 zwischen der Türkei sowie Großbritannien, Frankreich, Italien, Japan, Griechenland, Rumänien und dem Königreich der Serben, Kroaten und Slowenen im Palais der Rumin geschlossen. Tagungsort der Verhandlungen war das Schloss Ochi. Mit diesem Vertrag konnte die Türkei, nachdem sie 1922 den griechisch-türkischen Krieg gewonnen hatte, die Bestimmungen des nach dem Ersten Weltkrieg abgeschlossenen Vertrags von Sevres teilweise nach ihren Vorstellungen revidieren. 24. Juli 1911, die Stadt Machu Picchu wurde entdeckt. In Machu Picchu befinden sich die Ruinen des Inka-Königreichs in einer Bergregion auf einer Höhe von etwa 2350 Meter über dem Meeresspiegel. Machu Picchu wurde am 24. Juli 1911 von einem Professor der Yale-Universität USA namens Hiram Bingham entdeckt. Machu Picchu ist das berühmteste Symbol des Inka-Königreichs. Es wurde von 1450 erbaut, aber 100 Jahre später aufgegeben, als es den Spaniern gelang, das Inka-Königreich zu erobern. Diese Seite wurde von Archäologen der Yale-Universität Hiram Bingham III. Wiederentdeckt, die er im Jahr 1911 wiederentdeckten. Seitdem ist Machu Picchu zu einer attraktiven Touristenattraktion für einheimische und ausländische Touristen geworden. Am 24. Juli 1969, Apollo 11 war die erste bemannte Weltraummission, die es geschafft hat, die Menschen zum Mond zu bringen und sie zurückzukehren. Apollo 11 ist eines der NASA-Projekte. Apollo 11 wurde am 16. Juli 1969 mit der Saturn V-Rakete gestartet und kam am 20. Juli desselben Jahres auf dem Mond an. Bei der Landung auf dem Mond ist das Raumschiff mit Neil Armstrong, Edwin Aldrin und Michael Collins besetzt. Apollo kehrte am 24. Juli 1969 auf die Erde zurück und landete im Pazifik. Liebe Zuhörer, das war Vergangenheit und Gegenwart.
Aku kan tidak tahu apa isi di dalam hatimu. Ku rasa terasa hilang hidupku, hidupku tanpa dirimu. Kamu. Aku pun tak tahu mengapa ku memilih dirimu. Baby, I just want you to always be mine. Ya cuma kamu satu dari seribu wanita yang pernah ada. Ya cuma kamu mewarnai hidupku, betapa ku mencintaimu. There's so many other girls in this whole world. You're the only. There's so many other girls in this whole world. You're the only one I want. Hey, cuma kamu satu dari seribu wanita yang pernah ada. Hanya kau satu-satunya. Hey, cuma aku mencintaimu. Ya cuma kamu satu dari seribu wanita yang pernah ada. Ya cuma kamu mewarnai hidupku. Betapa ku
noch bei uns Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt über die Frequenz der Kurswelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id/German. Dieses Mal werden wir Ihnen das Programm Unser Indonesien präsentieren.
Voice of Indonesia.
Liebe Zuhörer, das Programm Unser Indonesien hat heute das Thema Die Regierungen Indonesien und der Schweiz arbeiten in der Katastrophenhilfe zusammen. Die Regierungen Indonesien und der Schweiz haben am 21. Juli in Jakarta einen Vereinbarungsvertrag des gegenseitigen Verständnisses in der Katastrophenhilfe unterzeichnet. Der Leiter der Nationalen Behörde zur Katastrophenhilfe, BNPB, Doni Monardo, sagte als Vertreter der indonesischen Regierung, die Schweiz sei für seine Entwicklung in der medizinischen und pharmazeutischen Technologie bekannt. Aus diesem Grund sei eine Zusammenarbeit für Indonesien sehr wichtig, vor allem in der Hilfe bei Nicht-Naturkatastrophen wie die COVID-19-Pandemie. Diese Zusammenarbeit umfasse aber auch die Hilfe bei geologischen und hydrometeorologischen Katastrophen wie Erdbeben, Überschwemmungen, Sturm und Erdrutsch. Doni Monardo fuhr fort, dass die Schweiz einer der wichtigen internationalen Partner für Indonesien in verschiedenen Bereichen sei und jetzt auch als Partner im Katastrophenmanagement. Durch diese Zusammenarbeit hofften beide Seiten, die Dienstleistung bei der Bewältigung von Katastrophen in Indonesien zu verbessern. Dies sagte Doni Monardo, als er am Dienstag, den 21. Juli, den schweizerischen Botschafter in seinem Büro in Jakarta empfing. Doni Monardo würdigte die Verpflichtung der schweizerischen Regierung, bei Katastrophen zu helfen. Er zeigte sich optimistisch, dass dieser Zusammenarbeitsvertrag Indonesien im Kampf gegen die Katastrophen stärken werde. Zu der Kooperation zählen Forschung, Informationsaustausch und Bereitstellung der Hilfe. Die Durchführung der Zusammenarbeit umfasse alle Phasen, nämlich Vorbeugung und Unterstützung während und nach einer Katastrophe. Bei der Gelegenheit sagte der schweizerische Botschafter in Indonesien, Kurt Kunz, dass die Schweiz auch eine Zusammenarbeit mit dem ASEAN Coordinating Center for Humanitarian Assistance und Disaster Management AHA Center in der Katastrophenhilfe im südostasiatischen Raum durchführe. Laut Kunz bestunden die diplomatischen Beziehungen zwischen der Schweiz und Indonesien schon viele Jahre und umfassten eine Zusammenarbeit in verschiedenen Bereichen. Jetzt käme noch die Katastrophenhilfe dazu. Die Zusammenarbeit in der Katastrophenhilfe sei auf 5 Jahre festgelegt und könne durch diplomatische Vereinbarung beider Länder verlängert werden. Das war unser Indonesien.
Jangan kau malu menunggu. Diri ini ingin kau jawab sejujurnya. Apapun yang kau katakan, aku terima. Bila menunggu cinta bilang cinta, jangan kau ragu,
jangan kau ragu.
Hati ini tak sabar menunggu. Berjuta bintang di sana akan ku hiraukan bila bila rinduku.
Mungkinkah kau dan aku akan bersatu? Sedang antara kita saling
kau dan aku akan ber-
Aus Jakarta, Voice of Indonesia in Deutscher Sprache. Sie sind noch bei uns, Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt über die Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id/German. Liebe Zuhörer, nun werden wir Ihnen das Programm Wunderbares Indonesien, in dem wir Ihnen über Tourismus und lokale Kultur der indonesischen Bevölkerung berichten, präsentieren.
In unserem heutigen Programm Wunderbares Indonesien werden wir Sie dazu einladen, nach Yogyakarta zu reisen, das Touristendorf Sundari näher kennenzulernen. Liebe Zuhörer, das Dorf Sundari ist ein Dorf der Bambushandwerker. Kurz Handwerker aus diesem Touristendorf werden ins Ausland exportiert, beispielsweise nach Italien, Singapur, Saudi-Arabien und in die Niederlande. Das Sundari Bambus Industriezentrum befindet sich in Tirto Adi im Distrikt Melati im Bezirk Sleman. Die Fahrt vom Stadtzentrum von Yogyakarta in dieses Dorf dauert ungefähr 45 Minuten. Die Fähigkeit in der Herstellung von Kunsthandwerk aus Bambus wird von Generation zu Generation weiter vererbt. In der Vergangenheit arbeiteten die meisten Anwohner des Dorfes als Handwerker. Liebe Zuhörer, die Bambus Rohstoffe für die Herstellung von Kunsthandwerk kommen aus der Gegend Kulon Progo. Dieses Handwerkzentrum wurde von der lokalen Regierung unterstützt, indem man Seminare und Briefings für Handwerker durchgeführt hat. Dies dient dazu, dieses Zentrum weiter zu entwickeln. Im Touristendorf Sundari werden verschiedene Arten von Handarbeiten angeboten, darunter Kosat Gegenstände wie Kopfteller, Tische, Stühle und Teiler aus Bambus sowie verschiedenen Accessories wie Kentongan oder Holzerne Signaltrommel, Lampendekoration und Kalligrafie. Der Preis ist von der Qualität und Komplexität der Herstellung abhängig. Die Kunden im Touristendorf Sundari nicht nur eine Vielzahl von Bambus-Gegenständen kaufen, sondern auch den Herstellungsprozess von Bambus von Anfang bis Ende verfolgen. Ausgehend von der Reinigung des Bambus, sodass die angebrachten Fäden verschwinden, dann die Trocknung, damit er nicht leicht verrottet und so weiter. Der Trocknungsprozess wird immer noch traditionell unter Verwendung von Sonnenlicht durchgeführt. Liebe Hörerinnen und Hörer, das war unser Bericht über das Touristendorf Sundari in Yogyakarta. Damit beenden wir das Programm Wunderbares Indonesien. Auf Wiederhören.
Of Indonesia.
Sie sind noch bei uns, Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt über die Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id/German. Liebe Zuhörer, nun werden wir Ihnen das Programm Dies und Das präsentieren, in dem Ihnen über den Tourismus und interessante Ereignisse in Indonesien berichten.
Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zum Programm Dies und Das. Heute behandelt wir das Thema Covid-19 zu vermeiden, werden Dozenten vom Bogor Landwirtschaftsinstitut eine Forschung der Meeresbiota zur Immunität durchführen. Alle Nationen unterstützen die Forschung, um die Ausbreitung des SARS-CoV-2 zu kontrollieren. Von der Forschung für einen Impfstoff und Medikamenten bis zur Bemühung, fit oder gesund zu bleiben, um die Ausdauer zu behalten. Eine der Forschungen vom Bogor Landwirtschaftsinstitut, die von der indonesischen Regierung gefördert wird, werden von Dr. Kustiaria Tarman, die Dozentin des Bogor Landwirtschaftsinstituts vom Department für Wasser, Produkttechnologie, der Fakultät für Fischerei und Meereswissenschaften oder FPIK und vom Team zur Erforschung einer besseren Immunität aus der Meeresbiota durchgeführt. Es geht um unter anderem Thunfisch, Meeresalgen und Garnelen. Die indonesische Meeresbiodiversität ist sehr hoch und hat großes Potenzial, um sich zu den Mehrwertprodukten zu entwickeln. Zurzeit gibt es noch viele indonesische Meeresressourcen, die noch nicht erforscht sind. Dr. Kustiaria interessiert sich für die Durchführung der Forschung über Meeresbiota für Immunität, da laut ihr es viele Literaturhinweise, sowohl wissenschaftliche Publikationen als auch empirische Erfahrungen von Menschen, die über den Vorteil der Meeresbiota für die Immunität berichten, geben. Außerdem besitzt Indonesien eine große Meeresbiodiversität, die noch nicht erkundet wurde. Die Dozentin sagt außerdem, dass der natürliche Meeresproduktstoff die körperliche Immunität, einschließlich Omega-3, Peptid oder Protein, Vitamin, Mineral, Beta-Glucan und andere bioaktive Verbindungen erhöhe. Diese Verbindungen kämen von Fischen, Makroalgen oder Meeresalgen, Mikroalgen und der Fauna der Nischwirbeltiere wie Seegurke, Meerespilze und so weiter. Laut Kustiaria sind die Vorteile der indonesischen Meeresbiota bis jetzt noch nicht maximal erforscht. Beispielsweise sind indonesische Meeresalgen der Hauptproduzent von Meeresalgen in der Welt. Aber leider werden sie meistens noch nicht in Form getrockneter Meeresalgen oder als Rohstoffe exportiert. Ergänzungsprodukte, nach denen geforscht wird, sind Produktentwicklungen basierend auf der Meeresbiota. Darüber hinaus hat die Meeresbiota großes Potenzial für Lebensmittel oder Ergänzungsstoffe, um die Medikament- und Kosmetikproduktion zu entwickeln. Darunter fallen viele bioaktive Verbindungen, unter anderem als antimikrobiell, Antikrebs und Antioxidant. Mit der nun angesetzten Forschung wird erwartet, dass Ergänzungsprodukte aus der Meeresbiota zur Verfügung gestellt werden können, um die Immunität zu erhöhen. Das war dies und das. Wir werden uns im gleichen Programm mit anderen Informationen wieder melden. Auf Wiederhören!
Selepas hujan reda dan kau tanpa ada rahasia. Dan kita melangkah untuk lebih jauh lagi, lebih jauh lagi. Suara hati kita bergema melantunkan nada nada lagu tanpa berkata, seperti syair tak beraksara.
Noch bei uns Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt über die Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id/German.
Voice of Indonesia.
Ilahi roh
Indonesia.
Das war die Sendung in deutscher Sprache. Wir danken Ihnen dafür, dass Sie unsere Sendung hören. Nachdem Sie die Sendung in deutscher Sprache gehört haben, hören Sie nun die Sendung in französischer Sprache. Bleiben Sie bei uns, Voice of Indonesia, aus Indonesien für die Welt, über die Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id. Liebe Zuhörer, bitte klicken Sie Like und kommentieren Sie in Facebook The Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt, in Instagram voice.of.indonesia, Twitter @voindonesia und E-Mail voi.voinews.id.